Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir finden den, die Saison ist zu Ende und wir feiern den Wiedereinstieg, auch ein bisschen komisch, aber wir brauchten einfach ein bisschen Pause, viele Sachen so passiert hier. Du warst auch im Urlaub, ich war im Urlaub nochmal, deswegen hat sich jetzt was gezogen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe gesehen, unsere letzte Folge war noch vor Ende der Vuelta. Guten Abend nach München, hallo Thomas.
Hallo Christian in Köln.
Jo, da sind wir wieder, mal wieder da. Komisches Jahr, finde ich, in Bezug auf unsere Aufnahmerhythmen, aber auch nicht schlimm. Also das ist halt manchmal so, wir haben ja alles Mögliche schon durch. Wie geht's dir? Der neue Swiftie, und damit meine ich nicht musikalisch.
Nee, das bezieht sich nicht auf die Musik, sondern eher auf den auf das Wintertraining, sage ich mal, dass ich jetzt auch da so ein bisschen ins Indoor-Cycling einsteige.
Ja, schön. Wir müssten dich eigentlich dann mal so als Gast bei uns in den Velosnack einladen, wenn wir darüber sprechen. Vielleicht müssen wir das mal machen. Wie so für einen Neueinsteiger ist. Wie aufregend das ist alles und so weiter. Ja, aber du kommst jetzt gut zurecht. Bist die ersten Einheiten gefahren?
Ja, genau. Also alles bisschen kennenlernen und es macht Spaß auf jeden Fall.
Ja, warst du... Wie war dein, wenn man dich von einem halben Jahr noch gefragt hätte, hat sich deine Meinung dazu geändert?
Nein. Ich habe es eigentlich bislang immer aus den unterschiedlichsten Gründen im Winter nicht ausprobiert bislang.
Ja, ist ja auch völlig legitim, aber das ist ja noch eine bessere Voraussetzung, dem Ganzen eh schon offen gegenüber zu sehen. Und gegenüber zu stehen, das ist das Wort. Toll, freut mich. Und ich habe dich noch nie live gesehen. Also im Sinne von, ne, manchmal kriegt man das ja so angezeigt, so und so radelt auch gerade. Das ist noch nicht passiert, aber schon deine Einheiten teilweise gesehen. Und freut mich. Wie sagt man, Glück auf oder so, keine Ahnung. Immer genug Luft im Reifen, passt ja in dem Fall
Kette
auch nicht.
Rechts, ja, würde Kette ich fast rechts sagen, aber es
geht auch
also
nicht.
Ohne Schaltung.
Nee, auch mit Schaltung, mit virtueller Schaltung.
Genau.
Das wird schon ein großer Spaß. Aber wir gucken so ein bisschen auf die Saison zurück. Also Vuelta, ich verrat's dir jetzt. Wer hat nochmal gewonnen? Also es ist eigentlich schon so lange her. Warte mal, lass mich. Vingegaard, den du getippt hattest.
Ja, tatsächlich. Also wir können ja nochmal so ein bisschen hier gerade auch drauf schauen. Ja. Wer waren denn so unsere Tipps für das finale Vuelta-Podium? Da hattest du Almeida.
Ja, genau, die hatte ich.
Genau. Es ging sich
nicht ganz aus.
So nicht wirklich aus bei uns beiden. Also ich habe zumindest den Sieger getippt, Vingegaard, und du hast den Zweitplatzierten ersten getippt.
Ja, das ist jetzt, ich würde schon sagen, wenn es jetzt einen Sieger von uns beiden zu küren gäbe, wärst du es, müsste man einfach so sagen. Ich meine, du hattest sowohl den schnellsten als auch den theatralischsten. Das sind schon zwei herausragende Wertungen, die du da gewonnen hast. Das ist keine Frage. Ayuso, wirklich, also Goldleistung. alles gut. Ja, hast du gemacht. Und eine schöne Vuelta. War es die spannendste Rundfahrt?
Ja, also es war so semi-spannend, fand ich. Also beziehungsweise man hat am Anfang oder in der Mitte, als Vingegaard den größten Vorsprung auf der einen Etappe rausgefahren hat, gedacht, es geht jetzt eigentlich recht schnell in die eine Richtung, aber hinten raus war es dann doch noch relativ lange einigermaßen offen. Mhm. Und ich glaube auch generell, also wäre es jetzt ein anderer Fahrer gewesen, hätte sich das auch, wäre da Vingegaard mehr in Bedrängnis geraten, weil Almeida ist halt ein Fahrer, der kann sehr gut einen Vorsprung behaupten oder einfach dranbleiben, aber der kann nicht offensiv fahren.
Hm. Hast du schon durch Zufall die Dokumentation von
Wismar
gesehen?
Nein.
Kann ich empfehlen. Fand ich gar nicht schlecht. Also wo es auch nochmal. Ich fand dabei sehr berührend, klingt jetzt wirklich zu dramatisch, aber diese Preisverleihung auf dem, oder das Podium auf dem Parkplatz.
Ah, das Improvisierte, ja.
Ja, das wurde von, also wenn ich das richtig erinnere, ich habe die Doku auch, gestehe ich, so ein bisschen nebenher geguckt, aber das wurde gar nicht als so schlimm empfunden, sondern es wurde so dieser familiäre Charakter des Ganzen hervorgehoben. Und ich habe so Bilder im Kopf noch, da meine ich das auch so wahrgenommen zu haben. Und das wirft, finde ich, ein ganz anderes Licht da drauf, weil wir, ich glaube, es war ja nicht in der Sendung, aber ich glaube, wir hatten uns so mal ausgetauscht, so mein Gott, ey, auf dem Parkplatz irgendwo hinterm Supermarkt. Das war gar nicht so schlimm für die, oder wurde das gar nicht, habe ich
ja, wenn man es positiv sieht, erinnert sich vielleicht Vingegaard eher an seinen Vuelta-Sieg auf diesem Parkplatzpodium in den, wenn man ihn in 10 Jahren nochmal nach einem Grand Tour-Sieg fragt, als das eine von zwei Tour de France-Siegen Podiums auf den Champs-Élysées.
Ja, vielleicht. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Also das war irgendwie. Also es wurde von denen wirklich als sehr schön, oder was heißt schön, aber also ich glaube, es war für Außenstehende schlimmer als für die Beteiligten da vor Ort. Jo, das war die Vuelta. Dann gab es die Weltmeisterschaft. Ja, Remco zum einen, Pogi zum anderen. Damit ist, glaube ich, zu den Rennen auch fast alles gesagt, oder? Wie hat es insgesamt da gefallen, die Weltmeisterschaft in Afrika, von der Begeisterung, von allem drum und dran?
Also man hat ja natürlich im Vorhinein schon auch so gewisse Skepsis gehabt gegenüber dem Ausrichterland Ruanda. Aber so was die reine Veranstaltung angeht, war das perfekt organisiert, fand ich. Auch was krass waren die Zuschauermassen an der Strecke, vor allem dann auch bei dem Elite-Männerrennen zum Schluss. Also das waren ja gerade, wo sie diesen Mount Kigali da nochmal hochgefahren sind, gigantische Zuschauermassen, wie man sie in Europa auch fast nicht sieht. Und von der sportlichen Seite her betrachtet, ja, das Elite-Männerrennen mit dem erwarteten Ausgang. Wobei der eine Favorit sich dann natürlich, den du gerade hat schon anklingen lassen, selbst ein Bein gestellt hat, teilweise, sage ich mal, mit seinen vielen Radwechseln, die auch er irgendwie zur Unzeit gemacht hat. Und überraschend tatsächlich, und das fand ich die große Überraschung, war die Siegerin im Frauenrennen. Also es war ja Magdalena Valliers, also ein riesen Außenseitersieg.
Hat mich natürlich sehr gefreut, als Fahrerin von Education First habe ich sie so ein bisschen als diejenige, als ich sie in der Spitzengruppe fand, ich hätte es nicht gedacht, selbst als sie in der Spitzengruppe war, dass sie es schaffen wird, aber habe mich dann wahnsinnig gefreut und es war auch so ein sympathisches, ich glaube für mich, um jetzt so auch schon fast ein kleines bisschen die Brücke zu schlagen zu dem, was noch kommt in der Sendung, so eins der Fotos, der Radsportfotos des Jahres war, als die andere Kanadierin, deren Namen ich vergesse, die Paris-Roubaix gewonnen hat.
Alison Jackson.
Alison Jackson, genau. Eigentlich ein ganz einfacher Name, den man sich merken könnte, als Alison Jackson sie im Ziel empfangen hat. Weiß ich, ob du das Foto auch gesehen hast oder sich so ein bisschen erinnerst. Das war für mich eins der Radsportfotos dieses Jahr. Also es war gar nicht so irgendwie spektakuläre Landschaft oder so, aber diese Freude, das war für mich so ein bisschen die Essenz des Radsports, dieses Miteinander auch und ja, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Aber Alison Jackson ist halt auch ein unterhaltender Faktor. Also das muss man ja auch sagen, die hat ja nicht ohne Grund ich glaube, wenn man irgendwie so abseits der immer führenden Frauen mal fragt, wen kennt man noch, dann wird sie oft genannt. War jetzt auch, glaube ich, beim, wie hieß dieses Rennen? Gravel Burn oder so in Südafrika, war sie mit Lachlan Morton, glaube ich, für Education First unterwegs, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Netbank Gravel Burn.
Ja, irgendwie so. Ich glaube, da
Netbank,
war.
Netbank, ja.
Netbank. War das nicht eine Serie von der ZDF? aber ich glaube, sie war da auch so. Alison Jackson, ich guck mal gerade.
Ja, und sie fährt auch, für mich war es ein bisschen überraschend, nächstes Jahr für dieses französische Team dann Saint-Michel Aubert.
Alison Jackson?
Ja.
Ach, das wusste ich gar nicht. Was ich jetzt hier noch alles lerne von dir. Das finde ich natürlich jetzt einerseits schade, weil ich mochte sie da. Wo steht das denn hier? Nee, 2024? Also in ihrem Wikipedia-Eintrag steht das noch nicht.
Ja, sie wechselt ja auch 2026 erst dahin.
Ja, vielleicht sollte ich mal einen Wikipedia-Eintrag hier gerade 2024 bis Ende offen steht sie noch bei Education First Oatly Cannondale. Naja. Ja,
kannst du gleich Wikipedia-Editor werden.
Ja, nö, glaube ich, brauche ich nicht. Also könnte ich wahrscheinlich, aber nee, was soll's. Schade. Ach, naja. Jetzt der Abend hin, danke. okay, das war das war für mich so ein bisschen auch eins der Radsportbilder. Was kann man noch? Vuelta, Weltmeisterschaft?
EM.
Lombardei?
EM und die Lombardei-Rundfahrt, ja.
Lombardei. Wie so viele Rennen diese Saison, ne? Also wo er steht, gewinnt er.
Sieg mit Ansage.
Ja. Und wenn es sein Lieblingsrennen oder eines seiner mutmaßlichen Lieblingsrennen ist, dann ist das ja auch okay. Also
ja, und tatsächlich ist es dann damit, hat Tadej Pogacar es als erster Fahrer in der Geschichte des Radsports geschafft, in einem Jahr bei allen 5 Monumenten auf dem Podium zu stehen.
Ah, okay. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass es die Wertung ja auch, was heißt Wertung, aber dass es das ja auch geben kann. Ja. Wird er das nochmal versuchen, irgendwie alle zu gewinnen?
Er ist auch der erste Fahrer, der 5-mal in Folge die Lombardei-Rundfahrt
gewonnen hat. Das hätte ich jetzt noch wahrscheinlich auf die Reihe gekriegt. Aber glaubst du, er wird es nochmal versuchen mit den 5 Monumenten?
alle in einer Saison. Ich glaube, er konzentriert sich da auf die 2, die er noch nicht gewonnen hat. Milan-Sanremo und Paris-Roubaix.
Naja.
Um ehrlich zu sein, ich traue ihm auch fast eher den Sieg bei Paris-Roubaix zu, als bei Mailand-Sanremo, weil das ist das schwierigste Rennen, also es ist das einfachste Rennen im Kalender von der Topografie, aber das, was am schwierigsten zu gewinnen ist.
Aber sagen wir mal so, wenn er Mailand-Sanremo schon gewonnen hat, also damit hat er ja in der Saison dann quasi den ersten Haken gemacht, ne? Mal abgesehen davon, was er vorher dann vielleicht irgendwo im Nahen Osten oder im Ozeanien macht. Aber wenn er Mailand-Sanremo gewonnen hat und dann noch Paris-Roubaix gewonnen hätte, also in einem Jahr, was haben wir noch dazwischen? Ist dazwischen
Flandern-Rundfahrt ist noch.
Ja, aber in der Reihenfolge ist das auch? Mailand-Sanremo,
Flandern? Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Ja. Also wenn er die drei jetzt gewonnen hätte, dann muss doch das klare Ziel sein, alle 5 zu versuchen.
Ja, also ich weiß halt nicht, ob das nochmal auch für ihn so eine Saison so glatt läuft. Also wenn man jetzt, sage mal, den Berichten glaubt, die da jetzt so durchdringen, stand er ja offenbar kurz davor, auch die Tour de France aufzugeben, was ich nicht so wirklich glauben möchte.
Ich habe nur die Überschrift gelesen, aber ja, nee.
Weil wenn du so, ich glaube auch, wenn du so Knieprobleme hast, hat das dann irgendwo Einfluss auf deine Leistung.
Und
er war da jetzt zwar nicht mehr so dominant, aber dann kannst du halt nicht mehr mit der Leistung, denke ich, da mitfahren.
Ja, auf jeden Fall. Das kam, ich habe jetzt die Überschrift, habe ich heute nur gelesen, aber das Knie, Tim Wellens kam dann, Flüssigkeit im Knie und so weiter. Okay.
Es klingt für mich so ein bisschen wie diese Geschichte von Contador, war das, der mit nach dem Schienbeinbruch die Vuelta gewonnen hat.
Ach, hör auf.
Oder nach dem angeblichen Schienbeinbruch. Also
ja.
Man weiß es nicht so ganz genau.
Da erinnere ich mich lieber an die Geschichte von Tyler Hamilton, glaube ich, der nach dem mit diesem wie war das, Haares im Schlüsselbein.
Ja.
Der hat aber hinterher zumindest den Beweis im Sinne von der Zahnarztrechnung, weil er musste sich hinterher, glaube ich, alle Zähne neu machen lassen, weil er so die Zähne geknirscht hat während der Fahrt. Also wenn Pogacar jetzt noch mehr eine Rechnung vom Zahnarzt hat, dann glaube ich ihm vielleicht, aber ansonsten.
Nee, aber will nur sagen, also auch für ihn waren das jetzt irgendwie 2 Ausnahmejahre und man kann nicht davon ausgehen, dass er jetzt auch in den folgenden Jahren, kann natürlich passieren, aber dass es jedes Jahr wirklich so glatt läuft bei ihm auch. Also er hat jetzt in diesem Jahr keinen großen Sturz, sag ich mal. Also ich war, meine ich, auch dieses Jahr am Anfang der Saison bei Strade Bianche, wo er diesen einen Sturz hatte, wenn du dich noch dran erinnerst, als er da in die Wiese geflogen ist.
Genau.
Ja, also das hätte auch anders ausgehen können.
Ja, das stimmt, aber ich sag mal was anderes. Wir haben bei der Arbeit immer so einen Tipp. Und ich tippe da seit Jahren schon immer so ein bisschen, dass entweder ein Vingegaard oder ein Pogacar mal, also dass der Favorit immer stürzt. Ja, also ich versuche immer so ein bisschen mal den Favorit. Aber in den letzten Jahren sind die immer alle durchgekommen. Ich weiß auch nicht, das ist so eine Art, ich glaube, das ist der Geist von Armstrong, der da noch im Peloton irgendwo sitzt, dass die Favoriten nicht mehr stürzen und nichts mehr Schlimmes passiert. Wenn man sich an Jahre erinnert, wo jetzt, keine Ahnung, so Nibali und wer war denn da noch, der so schlimm gestürzt ist? Wo da, in einem Jahr sind noch zwei Favoriten rausgeflogen. Und dann hat, wer war das denn? Weiß ich nicht mehr. Aber die haben einfach derzeit, vielleicht sind das auch einfach sind die besseren Radfahrer. Vielleicht ist das der Fall.
Da ist vielleicht was Wahres dran, ja. Also es ist kein Zufall, glaube ich, dass Tadej Pogacar fast immer unbeschadet durch die Tour de France, durch die erste Woche durchkommt und ein Primoz Roglic.
Ich wollte den Namen nicht ansprechen, aber wo du es hast.
Auf der Nase liegt und das Rennen beendet. Dieses Jahr hat er eine andere Strategie gefahren, also die erste Woche lieber mal ein bisschen Zeit verlieren und heile durchkommen. So kann es ja auch gehen.
Mhm. Europameisters hast du schon angesprochen. Wenn du mitgefahren wärst und wärst Letzter geworden, dann wärst du immer noch Top 20 gewesen.
Oh
je. Ja, hast du nur 17 ins Ziel gekommen.
Ja. Ja, war auch ein sehr, sehr schweres Rennen, aber im Prinzip eine Duplizität der WM.
Ja, kann man genauso sagen. Was hältst du von Evenepoel jetzt bei Bulls, Red Bull Bora, bei Bulls, Team Bulls, bei Red Bull Bora? Was
Darf ich
vorher was sagen? Weil du bist der Experte. Wenn ich dir zustimme, glaubt mir ja keiner, dass ich das genauso gesehen habe. Ich glaube, dass dem Remco ein Wechsel gut tut. Ich glaube, irgendwie, der braucht das. Vielleicht sind die Strukturen zu festgefahren da. Vielleicht hat er sich dazu sehr eingelebt. Vielleicht braucht er mal neuen Input. Vielleicht braucht er auch mal andere Teampartner, einen anderen Koch, mal einen neuen Gag vom Masseur oder was weiß der Geier. Und ich glaube auch, das wird nicht funktionieren, weil er zu viele Leute mitbringt. Jetzt du.
Du meinst da aus seinem bestehenden
Staff? Ja, so ja, das also, Umfeld. Weißt du, so.
Da gab es ja fast schon einen Rundumschlag in der sportlichen Leitung bei Red Bull.
Das ist alter Wein in neuen, wie heißt das, alter Wein in neuen Schläuchen?
Genau, dass dann Rolf Aldag beispielsweise weg ist und jetzt dann der eine oder andere aus Remco Evenepoels Umfeld da ja sozusagen mit den Ton bestimmt. Aber ich glaube, dass der Remco Evenepoel ein extrem ehrgeiziger Sportler ist und vieles, was so Detailarbeit war, gerade was die Zeitfahren angeht, also diese Arbeit im Windtunnel, das Material richtig zusammenstellen oder sich da wirklich um das letzte Detail zu kümmern, davon hat er beziehungsweise sein unmittelbares Umfeld bei Suda Quickstep viel selbst gemacht. Und da ging viel Zeit und Energie für die drauf. Und das, was die da selbst gemacht haben, ist bei Red Bull selbstverständlich. Also ich denke einfach, dass dieses Umfeld da in gewisser Weise nochmal ein Stückchen mehr Professionalität hat als bei Suda Quickstep und er somit vielleicht nochmal 2-3% bei seiner Leistungsfähigkeit drauflegen kann. Also es war bezeichnend oder habe ich mir gedacht, das ist typisch Remco Evenepoel. Er kommt dahin und ist erstmal irgendwie einen Tag 11 Stunden im Windtunnel. Also, wenn man das, so glauben darf. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt, wenn er die Tour de France gewinnen will, dann sollten sie ihn lieber irgendwie 11 Stunden auf den Col du Galibier schicken. Ist jetzt vielleicht das falsche Wetter, aber ist vielleicht ein bisschen falscher Ehrgeiz.
Ja, ich glaube, aber du hast deinen Punkt gut gemacht. Also ich kann nachvollziehen, was du meinst. Interessant, habe ich noch nicht so gesehen, deswegen herzlichen Dank für diese Äußerung. Kann gut sein. Ich bin trotzdem noch nicht damit würde das aber auch bedeuten, dass das Umfeld oder das, also du meinst, das Umfeld dann war bei Suda Quickstep, also das nähere Umfeld, für ihn auch gar nicht so das Problem im Sinne von, also das passt schon alles. Was hat ihn denn daran gehindert? Also okay, er musste sich noch mehr um Dinge kümmern, um die ihm eigentlich dann vom Teamseite hätten abgenommen werden können. Ja, aber er ist jetzt auf den gleichen Rädern unterwegs, ne? Also das kann ja auch keine, Ja.
Nee, klar, aber was so die Trainingsarbeit angeht oder Ernährung, also da gibt es ja verschiedene Themen. Jetzt die Taktik möchte ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass die bei Red Bull die bessere war bislang als bei Suda Quickstep. Aber es sind alles so Dinge, wo es noch ein bisschen Luft nach oben gibt und was man da nochmal optimieren könnte. Spannender finde ich dann eher die Frage, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie sozusagen dieses, wie soll man sagen, Triumvirat, also diese Dreierspitze mit Evenepoel, Roglic und Lipowitz, sich so in der Saison das aufteilt und gemeinsam harmoniert.
Würde ich nochmal im Zusammenhang auch mit der ersten Frage sehen. Klingt im ersten Moment komisch, aber im letzten Jahr zwischen Roglic und Lipowitz hat das ja wunderbar geklappt. Zumindest nach außen hin. Oder ich habe Sachen nicht mitgekriegt. Möchte ich auch nicht.
Naja.
Ja, aber es gab, also zwischen bei der Tour, Lipowitz, vielleicht hätte sie ihn früher fahren lassen können oder so. Aber ich weiß nicht, ob diese Mischung oder diese Neuzusammenstellung der sportlichen Leitungen, ob das förderlich dafür ist. Also ich fand, also ist schwierig, ne? Also wie lange geht Roglics Vertrag denn noch, um mal die entscheidende Frage zu stellen?
Ich meine nächstes Jahr noch.
Ja.
Also
Also
das
im Sinne
Problem
von
dabei ist, ist, dass Red
26,
Bull
ne?
eines der wenigen Teams ist, die keine Vertragslaufzeiten veröffentlichen.
Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Lange, also das wird sich jetzt eine Saison, nächste Saison zeigen, ob die das schaffen, im Sinne von miteinander zu harmonieren. Also ein Remco wird mit Sicherheit bei der Rundfahrt, bei der er an den Start geht, den Kapitänsanspruch haben.
Ich sehe das also gar nicht so, also es ist natürlich auch ein großes Medienthema, was medial sehr aufgebauscht wird, dass man da von außen auch versucht, so ein bisschen künstlich Spannung reinzubringen, aber wenn man das mal rein aus planerischer Perspektive sieht, sehe ich das nicht so eng, weil du hast halt, also es ist relativ klar, dass wahrscheinlich, denke ich mal, Roglic den Giro für sich haben wird und der wird versuchen, noch ein den Rekordtitel dann bei der Vuelta zu holen. Und dann ist klar, Remco für die Klassiker, da hat er sowieso die uneingeschränkte Kapitänsrolle. Also wer soll ihm das da irgendwie streitig machen? Und gerade da ist dann super Zugewinn für das Team, dass dann da auch einen Fahrer hat, der um die Siege mitfahren kann. Und bei der Tour de France sehe ich das sogar als Vorteil, wenn Evenepoel und Lipowitz sozusagen als Doppelspitze an den Start gehen können, weil das Team, also keiner von den beiden startet als der Fahrer, von dem man den Tour de France-Sieg erwartet. Es wird immer Tadej Pogacar sein und in zweiter Reihe dann sogar noch davor Jonas Vingegaard. Von daher können die sich eigentlich mal relativ entspannt da hinten drauflehnen und das sogar, wenn sie es gut machen, taktisch zu ihrem Vorteil nutzen.
Und da finde ich, liegt es, ist das A und O, ja, die sportliche Leitung und so eine Art, wie ist auch das Verhältnis der zwei Fahrer zueinander ganz einfach. Ne? Also wenn die sich gut abkönnen, kann das der absolute Zugewinn sein. Wenn die sich nicht abkönnen, wenn die sich einfach nicht leiden können, kann ja sein. Ne? Gibt ja immer Menschen, also man muss ja nicht, kann ja nicht immer mit jedem. Gut, dann wird das nicht klappen. Und da würde ich auch dann immer denken, ist die sportliche Leitung in die Pflicht zu nehmen, die dafür sorgen müssen, dass die zumindest miteinander klarkommen oder sie ihnen beiden Verständnis dafür zu entwickeln, bei beiden Verständnis dafür entwickeln, wie die sportliche Leitung Entscheidungen trifft und wo es hingeht. Also, ich glaube, wenn Lipowitz und Remco beide beim ersten Frühstück zusammensitzen und den gleichen Song summen, dann wird das eine super Sache. Wenn der eine aber sagt, ey, gib mir mein Müsli zurück, sonst gibt's gleich eine Schelle, dann wird's halt nicht gut. Aber das ist ja oft so. Also wie war das damals jetzt mal, um das ganz große Extrem zu nehmen, als wie soll man sagen, als hier Ulle, Vinokurov und Klöden als Dreierspitze irgendwo reingezogen sind in die Tour. Da hat man ja auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber die konnten ja irgendwie miteinander ganz gut.
Ja, oder
Okay.
das andere krasse Beispiel waren Armstrong und Contador im Astana-Team.
Ja, genau.
Die haben ja sogar getrennte Busse gehabt, so
Ja.
gefühlt.
Genau. Also, ne, werden sie jetzt Team Armstrong oder Team Klöden? Um es mal etwas, oder das Olympiarennen da in Sydney, als drei Telekom-Fahrer quasi vorne gemeinsame Sache gemacht haben. Da hat man ja gesehen, okay, bei den dreien funktioniert es halt zusammen. Und so wird das jetzt auch sein. Also, ich glaube, das ist schwer vorherzusagen. Und was auch immer ist, man darf halt auch, also wenn 10 Reporter 10-mal fragen, werden sie halt irgendwann eine Antwort bekommen, in die sie etwas hineininterpretieren können, was vielleicht auch völlig an der Sache vorbeigeht.
Ich bin schon gespannt, wie dann der Remco Evenepoel irgendwie, wenn es zu so einer Situation kommt, wo beide gleich auf sind oder er irgendwie hinten dran sein sollte in der Tour de France, so richtig nervige Fragen von irgendwelchen deutschen Journalisten gestellt bekommt und ihm dann der Kragen irgendwann platzt.
Meinst du, die Fragen von den deutschen Journalisten sind die schlimmeren oder die Fragen von den belgischen Journalisten?
Die belgischen kann ich schwierig einschätzen, dafür bin ich da zu wenig in der belgischen Medienlandschaft unterwegs. Ich kann nur von dem berichten, was ich aus dem deutschen Medienspektrum mitbekommen habe dieses Jahr.
Okay, magst du ins Detail gehen oder sagst du, nein, das soll lieber da bleiben, wo es herkommt?
Nee, es ist ja öffentlich bekannt, beziehungsweise lief ja live im Fernsehen, dass da ja in Richtung Primus Roglic so die ein oder andere Frage dabei war, die ich jetzt persönlich irgendwie nicht gestellt hatte. Ich verstehe, dass das in hinsichtlich des Publikums des Senders vielleicht interessant ist, ihn in die Richtung zu fragen, aber ich fand es ein bisschen daneben.
Okay. Ja, aber er wird sich von solchen Fragen auch stellen müssen, gerade dann in Deutschland. Und ich denke mir mal, hier kann er, weißt du, in Deutschland wird er wahrscheinlich noch zumindest normal, wenn er jetzt mal hier irgendwie beim Firmensitz von Buchhans Grohe sein muss oder bei seinem Team sein muss. Er kann wenigstens abends vom Hotel aus in den Supermarkt gehen und sich eine Cola kaufen oder ein Wasser kaufen besser. Das kann er in Belgien nicht, ne? Also vielleicht ist das auch zumindest, vielleicht sieht er da auch zumindest was Kleines. Naja, wurscht. Okay, dann waren wir bei der Europameisterschaft. Ist seitdem noch was passiert?
Rennsporttechnisch eigentlich nicht. Die Gravel-WM war noch, aber...
Ja, die ist auch ein bisschen an mir vorbeigedingst irgendwie. Ich glaube, da war ich im Urlaub. Stimmt, da war ich an dem Wochenende sogar in der Gegend, gar nicht so weit weg. Aber habe nichts mitgekriegt. Das ist mir erst hinterher auf und eingefallen. Was sonst noch? Was ist sonst noch passiert so? Einstieg in die Cross-Saison gab es. Letzten Wochenenden schon die ersten Cross-Rennen. Ich habe auch ein, zwei gesehen. Und weißt du, was sich lustigerweise fortsetzt? Das Frauenrennen war spannender als das Männerrennen. Haben wir schon oft genug diese Saison gesagt. Und ja, bleibt so, ist so. Ändert sich nicht. Thibaut Neiss, der Fahrer von Lidl Trek, letzten Samstag im Sieg. Schönes Ding, schön ausgefahren. Und das macht mir, Crossrennen gucken macht halt auch Freude. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Und vor allen Dingen dir kann ich das jetzt auch empfehlen. Weil so eine Stunde auf der Rolle, während nebenher das Crossrennen läuft, hast du eine Stunde schnell wegpedaliert, ohne es zu merken. Und kannst es ja bei Discovery Plus, ohne dass wir Geld dafür kriegen, auch in der im Aufzeichnung gucken. Passt einfach wunderbar.
Ja, das bräuchte doch eigentlich Swift auch noch, irgendwie so Crosslandschaften.
Stimmt. Es gibt ja schon Gravel-Sektoren. So ein Cross-Sektor, das wäre noch was. Aber dass du auch absteigen musst und laufen musst, ne? Treppen hoch.
Genau. Da müssen sie sich noch irgendwas einfallen lassen, um das zu simulieren.
Ich glaube, das geht nicht. Aber ich wüsste jetzt, doch, am Samstag war richtig, richtige Matschdinger teilweise da drin. Das war schon schlimm. War schon nicht schön für die Fahrer. Aber ja, also ne, eine Stunde Cross gucken irgendwie, eine Stunde auf dem Rad im niedrigen Pulsbereich fahren. Besseres kann man im Winter kaum machen. Was gibt's noch? Ansonsten habe ich jetzt so aus dem Profisport, gab es irgendwelche Wechsel noch, die wir nicht auf dem Schirm hatten oder über die wir noch nicht gesprochen haben?
Ja, also ich denke, der spektakulärste Wechsel, oder es hatten ja mehr oder weniger auch schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen, war der von Juan Ayuso zum Team Lidl Trek im kommenden Jahr.
Wie wird das laufen?
Schwierige Konstellation, finde ich, ein bisschen, weil... Ja, du holst halt einen Fahrer ins Team, der ein bisschen unberechenbar ist. Für Lidl Trek, das kann super laufen. Also klar, logisch, wird der bei der Tour de France vermutlich dann, was das Gesamtklassement angeht, völlig freie Hand haben.
Ja.
Aber das Team hat natürlich auch noch ein paar andere Ziele. Mit Mats Pedersen und Jonathan Milan hat man das dieses Jahr, denke ich, sehr gut gemanagt, die beiden auf Giro Vuelta Schrägstrich Tour aufzuteilen. Auch das ist natürlich schon eine Herausforderung für sich, wenn du zwei so super starke Sprinter hast. Also Pedersen ja auch eher ein Klassiker-Spezialist. Aber dann noch einen Rundfahrtspezialisten wie jetzt Ayuso dazu zu holen, ja, wird eine Herausforderung. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch, was so seine Fähigkeiten angeht, über 3 Wochen. Klar, er war bei der Vuelta sehr früh auf dem Podium, da war, meine ich, 19, müsste 2022 gewesen sein. Aber seither, ja, also viel Pech natürlich auch jetzt beim Giro dieses Jahr beispielsweise mit Stürzen und dann diesem Bienenstich. Und bei der Vuelta war er offenbar gar nicht vorgesehen, sondern wurde mehr oder weniger ein bisschen reingezwungen, wenn man dem Ayuso-Lager da glaubt. Von daher schwierig zu beurteilen, wie jetzt wirklich sein Leistungspotenzial ist.
Ja, das ist doch so ein Fahrer, der, wenn der mal seine PS auf die Straße kriegen würde, ne? Also wenn der mal das Umfeld hätte, wenn er mal, ich weiß auch nicht, wenn das bei dem nicht von selber Klick macht, das ist doch, glaube ich, furchtbar schwer, von außen den da irgendwo reinzupressen oder da irgendwie was zu machen, dass der ja ein Fahrer wird, der mit dem Team in einem Strang zieht. Der muss einfach auf die richtigen Leute auch treffen. Ich glaube, das ist das Gleiche, wie wir eben zu Lipowitz und Evenepoel gesagt haben. Ne? Das, wenn der einmal in das Umfeld kommt, wo er sich wohlfühlt und wo er funktioniert, dann wird das, glaube ich, kann das eine große Sache werden. Wenn nicht, werden wir da jemanden haben, der alle 2 Jahre von Team zu Team zieht, ein paar Jahre noch als die große Chance betrachtet wird und dann irgendwann als der Fahrer, der sich nie hat durchsetzen können. Das befürchte ich so ein bisschen. Ja. Eigentlich schade, aber andererseits hat man ja auch die Hoffnung, also ich würde es immer, also das, was er jetzt bei der Vuelta, dass er überhaupt ein Team so einfach bekommen hat, ne, das muss man ja auch schon mal sagen. Die bei Lidl wissen ja jetzt, Lidl übrigens den Eigentümer gewechselt, ne, ist jetzt, glaube ich, in 100%ig deutscher Hand.
Ja, Lidl hat das übernommen. Also es sind nicht 100%ig, aber die Mehrheitsanteile.
Ach so, ja, genau. Also die Mehrheit übernommen. Die müssen halt schon wissen, was sie sich da ins Boot holen, ne? Und in welche Richtung der rudern wird. Mal gucken. Vielleicht noch, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, bei der Cross-Geschichte. Es ist übrigens auch noch nicht bekannt, das war natürlich auch, als ich mir so ein bisschen die ersten Cross-Dinger angeguckt habe, wann Wout und Mathieu einsteigen. Und Wout, glaube ich, hat noch gar keinen Plan und sagt auch, hier Klassiker gehen vor. Und Mathieu ist ja im Moment im Triathlon-Training mit Greg van Avermaet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, genau. Schwimmt der grad. Lässt die Fans da ja auf seinem Social-Media-Kanälen da an dem teilhaben, was er so tut und macht.
Ein bisschen planschen geht.
Aber wenn ich nochmal auf die Wechsel zurückkommen
darf. Entschuldigung, das wollte ich nur, bevor mir das wieder entfällt, weil ich will beim Crossfahren. Wechsel, ja.
Also sowas richtig Großes gab es da jetzt nicht, aber aus Marketing-Sicht, die Verpflichtung des Jahres hat natürlich das Team Sudal Quickstep gemacht. Weißt du, auf wen ich anspielen
will? Nee, im Moment noch nicht.
Laurens Rex. Er fährt dann nächstes Jahr fürs Team T-Rex. Weil die heißen ja während der Vuelta T-Rex.
Ja, gut, muss man drauf kommen, aber wenn man drauf kommt, dann ist schon ein guter. Das stimmt.
Dementsprechend haben sie das ja bei Social Media auch abgefeiert.
Ah, okay, ich krieg Social Media nicht mehr so viel mit wie früher oder gar im Moment. Weiß auch gar nicht warum, jetzt keine bewusste Entscheidung.
Ist auch besser vielleicht.
Ja, ist auch besser vielleicht.
Oder gesünder sogar.
Was haben wir noch zu der Saison so als Ganzes? Schön Q36.5, Pidcock. Wiederauferstehung vielleicht übertrieben, aber hat sich so ein bisschen freigeschwommen?
Voll das Team. Wir waren, glaube ich, auch ein bisschen skeptisch, was jetzt dieser Wechsel bringt, zurück zu einem zweitklassigen Team von so einem Fahrer. Aber man muss sagen, für ihn selbst hat sich das voll ausgezahlt. Er hat das erste Mal bei einer Grand Tour bewiesen, dass er sogar aufs Podium fahren kann. Hätten die wenigsten zugetraut, dass er da Dritter wird sogar und am Anfang des Jahres hat er ja auch ein paar Rennen gewonnen für die Mannschaft und die sind da ja doch auf dem aufsteigenden Ast. Die haben jetzt auch sich für das kommende Jahr mit einigen namhaften Fahrern hier noch verstärkt. Die 36,5.
Wer war das also denn? Ich komm nicht drauf. Der berühmteste Name, der noch hingegangen ist.
Zu Q36,5. Brad Wright zum Beispiel. Eddie Dunbar. Sam Bennett.
Sam Bennett, den meinte ich, genau. Das hatte ich noch so im Kopf.
Ja, genau. Also ist jetzt nicht das oberste Regal aus der World Tour, aber zumindest einige Fahrer, wo du jetzt sagst, hey, die können immer noch Siege einfahren.
Und was auch interessant an der Geschichte war, dass dann es kurzzeitig rund ging, dass auf einmal Ineos so ein Radsponsor dasteht, ne? Weil Q36.5, habe ich das richtig, korrigiere mich in Erinnerung, dass der Inhaber von Q36.5 auch irgendwas mit Pinarello zu tun hat, auch da Eigentümer ist oder zumindest im Eigentümer, weil ich nicht Umfeld unterwegs ist. Und deswegen,
Ivan Glasenberg, ja.
Deswegen dachte man, okay, der geht jetzt mit seinen Rädern zu Q36.5, die von Scott dann weggehen. Erscheint mir auch vollkommen logisch, so der Schritt. Aber dann steht Ineos ohne Rad da. Aber ich glaube, die machen jetzt zwei Teams. Kann das sein? Habe ich dich am falschen Fuß erwischt?
Ja.
Nicht einfach für dich?
Nee, nicht, das nicht. Ich glaube, es ist einfach noch nicht nicht spruchreif oder noch nicht unter der Anfang.
Oh, habe ich das denn schon wieder gelesen? Oh, ich schneide das raus jetzt an der Stelle.
andere Baustelle in dem Zusammenhang ist ja der Zusammenstoß von Lotto und Intermarché. Und da ist es ja gleichzeitig so, dass ja, wenn dem Vernehmen nach Intermarché, da er der Juniorpartner ist in der Partnerschaft und dementsprechend auch Lotto den Radsponsor mitbringt und Cube da rausgeht
bei Intermarché. Kmay ist da auch nicht so richtig glücklich, ne? Also der wird so ist eigentlich
ja,
auch noch
der
auf der Suche.
Ja, der wollte ja schon woanders unterschreiben, aber ja, es ist nicht richtig klar, wie jetzt genau er frei verfügbar ist oder wie seine Vertragssituation dann ist.
Jo, was gibt's noch? Was ist uns noch so an Auffälligkeiten in Erinnerung geblieben?
Aus der Saison jetzt. Wenn man mal davon absieht, dass Tadej Pogacar viele große Rennen
und UAE auch ein paar Rennen gewonnen hat?
Den Weltrekord aufgestellt haben für die meisten Siege in einer Saison. Man muss aber zugleich auch sagen, und finde ich, das fällt oft unter den Tisch in der Retroperspektive der Saison 2025, dass von den drei Grand Tours zwei von Wismar gewonnen wurden, nämlich der Giro und die Vuelta, und nur Pogacar die Tour gewonnen hat.
Stimmt.
Also das war für mich auch so, dass wenn ich ein Rennen nennen müsste oder ein...
Oh, warte kurz, Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Hier ist kurz was Tonmäßiges angegangen. Auf ProCycling setzt die Werbung.
Alles gut.
Ja.
Wenn ich ein Rennen nennen müsste des Jahres oder sag mal ein, zwei Tage, dann war es mit Sicherheit diese Colle delle Finestre-Etappe beim Giro d'Italia. Mit Wout van Aert und Simon Yates und UAE, die sich
der
da
Toro
ziemlich tölpelig angestellt haben.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also das ich glaube auch, da wirst du ein Großteil der Radsportfans denen aus der Seele sprechen, dass das wirklich was Einmaliges war. Du hast mich jetzt aber gerade an einer Stelle verloren nochmal. Ja, genau, ganz am Anfang wollte ich einhaken. Ja, in der Tat, also das UAE mit den vielen Siegen, mit Pogacars, ich trete bei 20 Rennen an und 19 gewinne ich und das andere gewinne ich nur, weil ich den anderen den Vortritt lasse. Gewinne ich nicht, weil ich das jemand anders den Vortritt lasse. Das ist schon eine Hausnummer, aber wie sieht das denn? Klar haben die jetzt auch die Mannschaftswertung gewonnen, ne, über das Jahr, aber jetzt geht immer diese Werbung bei ProCycling Stats an. Das ist ja auch, also ich kann ja verstehen, aber irgendwie müssen die finanzieren. Deswegen kann ich das jetzt da an der Stelle nicht mehr nutzen. Muss ich mal vorher die Werbung angucken, vor der Sendung. Aber glaubst du, Wismar, hast du was mitbekommen? Sind sie zufrieden mit ihrer Saison? Eigentlich können sie es doch sein, oder? Also Klassiker.
Also klar, sie haben die Tour nicht gewonnen, das ist das letzten Endes zählt, aber davon kannst du nicht da ausgehen, wenn du gegen
Pogacar
fährst.
Ja.
Also wird immer Favorit sein, wenn er am Start steht. Und sag mal, die zwei Schwächen oder die zwei Bereiche, wo er noch angreifbar war, bis vor 2 Jahren, sage ich mal, bis vor seinem dritten Toursieg war, einmal in großen Höhen. Das hat er ausgemerzt und die taktischen Fehler, die er oft gemacht hat, womit er auch die 22er Tour meines Erachtens nach verspielt hat.
Ja, er ist
die macht
irgendwie,
er nicht mehr.
Er ist gereift, ne? Also klingt blöd, aber er macht manche
zum
Fehler
Glück,
macht er einfach nicht mehr.
Zum Glück muss man sagen, für das Team, weil aus der sportlichen Leitung, aus dem Auto heraus, glaube ich immer noch nicht, dass die ihn so coachen könnten, dass er im Zweifelsfall diese Fehler nicht machen würde.
Nee, aber andererseits muss man sagen, zum Glück, naja, für uns, ist das wirklich für uns zum Glück? Ich meine, wir erleben einen Profi, einen Radsportler. Manche Leute schauen seit 50 Jahren Rad und haben sowas noch nicht gesehen. Ne? Also wir haben das Glück, in der Blüte unserer Jugend sowas sehen zu dürfen. Aber Spannung nimmt es schon ein bisschen raus manchmal.
Auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man so ein bisschen in einem anderen Kontext im Radsport das Ganze betrachtet, sage ich jetzt mal aus der Medienbrille heraus, ist es was Gutes, weil es verleiht dem Sport durch diesen Superstar, der so über allen schwebt, eine viel größere Strahlkraft und es interessieren sich plötzlich mehr Leute für den Sport, klingt vielleicht komisch, wegen dieses einen Fahrers, weil er so
ist
überall
so?
Steht.
Also du hast von diesen Mediengeschichten mehr Ahnung als ich. Aber ist es denn nichts, also ich hätte jetzt erwartet, dass so ein, wie soll ich sagen, dass so ein Battle, also damals Ulrich gegen Armstrong, keine Ahnung, wer fällt mir noch ein? Ich kenne keine anderen Sportarten. Steffi Graf gegen Martina Navratilova. Die Älteren unter uns erinnern sich. Oder weißt du, dass so Battles zwischen zwei auch irgendwie eine, also deine Theorie ist, dass so ein Battle zwischen zwei, ich meine, Ulrich Armstrong war jetzt noch über sehr viele Jahre auch, das ist vielleicht eine Sonderposition, aber ich dachte immer, dass so Duelle eher die Aufmerksamkeit ziehen dann als ein alleiniger, großer.
Auf die Rennen bezogen natürlich schon. Ich meine jetzt eher auf den Radsport als solches, dass sich mehr Leute dann über diesen einen Fahrer, über den Tellerrand hinaus auch für den Sport anfangen zu interessieren, weil einfach dieser Fahrer als Marke auch einfach irgendwann so groß ist, dass er so eine große Strahlkraft hat, dass er auch außerhalb des Radsports, der Radsportblase wahrgenommen wird.
Okay, so wie jetzt ein Tiger Woods im Golf zum Beispiel. Das wäre für mich
zum
jetzt
Beispiel,
ein klassisches Beispiel,
also,
weil ich kenne keinen anderen Golfer in meinem ganzen Leben, also außer, ne, kenne ich keinen, außer Happy Gilmore. Also das, okay, interessante These.
Es ist ja zum Beispiel mit Sponsoren, ist es ja ähnlich, also nehmen wir mal diesen Getränkehersteller, der jetzt dann dieses große Team sponsert. Und
Coca-Cola, ja.
Genau. Der hat natürlich auch noch ein bisschen andere Strahlkraft, was die Marke angeht, als jetzt, sage ich mal, ja, ist schwierig da jetzt irgendeinen rauszugreifen, aber ein kleineres Team einfach.
Ich denke da nochmal drüber nach. Das ist, würde mich auch jede Hörerinnen und Hörermeinung dazu interessieren.
Aber nichtsdestotrotz, es bleibt natürlich, also Tadej Pogacar löst sich ja nicht in Luft auf von heute auf morgen.
Nee,
wir wollen es auch nicht
hoffen. Wollen wir nicht hoffen, genau.
Das, sage ich mal, in Anführungs- und Schlusszeichen Problem für den Rest des Pelotons bleibt ja jetzt noch ein paar Jahre erhalten. Also er hat zumindest mal gesagt, dass er frühestens oder dass er sich vorstellen kann, 2028 nach den Olympischen Spielen in Los Angeles aufzuhören, vielleicht. Wobei er da, glaube ich, auch erst 29, 30 sein würde, was immer noch jung wäre, aber ich kann das schon verstehen, wenn du so früh schon so gut warst und das jetzt über so viele Jahre hinweg durchhalten musst und keiner ist ein Methusalem wie Valverde oder nicht jeder, dass er dann mit dem Gedanken spielt, aber nichtsdestotrotz sind es auf jeden Fall nochmal 2, 3 Jahre, wo es auch jetzt nicht absehbar ist, dass der jetzt einer von den Jungen plötzlich emporsticht und ihn nächstes Jahr ablöst. Am ehesten noch vielleicht aus seinem eigenen Team Del Toro, aber der ja, wird bei anderen Rennen wahrscheinlich eingesetzt.
Was hältst du denn dann in dem Zusammenhang von der Aussage von Bernal, der davon einerseits frustriert, aber andererseits auch motiviert ist? Fand ich eine ziemlich ehrliche Antwort. Also das, man hört sonst selten von Sportlern, dass sie sagen, ey, der ist so gut, das frustriert mich einfach. Also das ist, finde ich, sehr, sehr ehrlich. Und Bernal war mir bis jetzt noch nicht so als ehrlich, also nicht falsch verstehen, ne? Also ich glaube ja nicht, dass er immer lügt, aber so als so jemand, der so etwas so nach wirklich nach außen trägt und sagt.
Ja, wie du sagst, das ist einfach ehrlich. Also Pogacar wäre wahrscheinlich in jeder Ära also unantastbar gewesen, mehr oder weniger. Wenn man auch nur mal, kann man ja das mal durchexerzieren, die Wattwerte von Chris Froome vergleichen mit denen von Tadej Pogacar. Das sind ist einfach eine andere Liga.
Mhm. Ja, aber andererseits dann auch schön, wenn sie an der Motivation draus ziehen. Also ich frage mich dann, okay, was... Wie weit geht diese Motivation? Ne? Also ihn dann doch mal zu schlagen, ist das so ein großer Wunsch dann? Ich meine, von Bernal eigentlich auch eine okay Saison gefahren. Ne? Also man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwie nochmal an den alten Zeiten heranreichen kann, aber mein Gott, er ist immer noch besser als viele andere und gewinnt ja auch mal hier und da eine Etappe. Ja, muss mal gucken. Was fällt uns denn noch ein so? Pollitt, schöne Saison, jetzt mal so ein bisschen deutsche Fahrer. Lipowitz, die Entdeckung. Pollitt, immer sehr solide, sehr gut. Tretschwein, wie es früher vielleicht mal Jens Vogt war. So ein würdiger Vogt-Nachfolger für mich auch, weil er im ausländischen Team fährt. John Degenkolb hat übrigens das erste Crossrennen bestritten diese Saison auch wieder. Macht er auch wieder. Ja, was fällt dir noch ein zu deutschen Fahrern? So, ansonsten aus deutscher Sicht eine...
Ja, definitiv natürlich Florian Lipowitz, derjenige, der alles überstrahlt. Deutscher Fahrer auf dem Tour de France-Podium hatten wir seit 2006 nicht mehr. Andreas Klöden damals als Sputter war es, glaube ich, ne? Nach der Disqualifikation von Floyd Landis. Ja, es natürlich gibt dem Radsport oder beziehungsweise dem Profi-Radsport nochmal einen Schub, was die Aufmerksamkeit angeht, gerade auch im Hinblick auf die anstehende Saison. Aber ansonsten muss man halt sagen, in der Spitze, wenn es um das Einfahren von Siegen geht, sieht es aus deutscher Sicht eher mau aus.
Ja, das kann man so sagen. Also auch das, was im letzten Jahr dann
ja, vielleicht... Es ist einfach, wie es ist, ne? Also, wir haben halt nicht mehr so, also vor 10 Jahren hättest du halt noch gesagt, wir haben einen Greipel, wir haben einen Kittel, wir haben einen Degenkolb, die Sprints reihenweise irgendwie gewinnen. Diese Domäne, die es auch einst bei der Tour de France von den deutschen Sprintern war, gibt's so in der Form einfach nicht mehr. Was auch dafür gesorgt hat, dass wir jetzt längere Zeit dann auch schon keinen Tour de France-Etappensieg mehr haben. Und ja, in der Spitze diese Breite, wie gesagt, ist auch nicht mehr so da.
Jetzt ist er weg.
Hallo?
Ja, jetzt bist du wieder da. In der Spitze ist nicht mehr so da, in der Breite schon.
Ja, also beides irgendwie nicht mehr, wirklich.
Ach so.
Also,
och, ja, ja. Wie viel, ich hätte mal interessant, mich würde mal interessieren, so eine Anzahl an Profi, also so, wie sich das über die Jahre, die Nationen verschieben. Weißt du, so eine, weiß ich das meine, du hast so eine Grafik mit irgendwie 100 Radsportlern, 100 Radprofis, davon kommen so und so viel aus dem Land, so und so viel aus dem Land oder meinetwegen auch dann auf Kontinent bezogen oder so. Und wie sich das in einem Zeitstrahl verschieben würde, ne? Also, was weiß ich, wo es in den 70ern wahrscheinlich vorwiegend Franzosen, Belgier, Italiener und ein paar Deutsche noch gab. Und wie sich das jetzt darstellt mit Südamerika und Afrika.
Also der Radsport ist ganz klar in den letzten 2 Jahrzehnten viel internationaler geworden, also auch globaler, über die ganze Welt verteilt.
Ist ja auch gut so.
Und ja, was man, denke ich, immer sagen kann, ist, dass der Radsport in so Wellenbewegung funktioniert. Also wenn man mal dieses Jahrtausend sich anschaut, dann hatten wir Anfang des Jahrtausends ja so eine, sag ich mal, Hochzeit der Spanier, der amerikanischen Fahrer, ja. Dann kamen irgendwann die Briten, Team Sky beispielsweise, die Deutschen natürlich auch Ende der 90er und was dann noch bis in die 2000er nachgehallt ist sozusagen. Dann kamen irgendwann die Kolumbianer wieder, die Südamerikaner, jetzt waren es dann die Slowenen, aber auch das ist natürlich irgendwann mal endlich und es wird Sie hören es vielleicht nicht gerne, aber vielleicht auch mal irgendwann wieder einen französischen Tour de France-Sieger geben, wenn man mal, und über den haben wir noch gar nicht gesprochen, auf Paul Sexas schaut.
Ja, der junge Franzose, der ja, wo war das denn? Hat er nicht letztes Jahr die Tour de l'Avenir gewonnen? Oder
Ich
was
meine, es war
war?
letztes Jahr, ja. 2025 hat er sie
Ja,
sogar
der
gewonnen, ja.
jetzt, wo ist er Dritter geworden? Bei, ich bin auf die Sprünge, ich bin
Bei
noch
der
nicht so gut.
EM.
Bei der EM, genau. Ja, ist das denn der kommende französische Toursieger?
Toursieger ist die Frage. Also
Oder
dem
der
wird
französische
natürlich.
Star? Fangen wir mal so an. Ist es der kommende französische Star, der Bardet-Folger? Nee, wie sagt man? Erbe?
Erbe, ja, sogar Enterbe würde ich sogar sagen, sogar besser, weil wenn er nur so fährt wie er, dann ist es vielleicht für die Franzosen nicht genug, weil sie sehen sich ja danach, dass man wieder die Tour de France gewinnt. Wenn er so weitermacht, sage ich mal, also mit 19, das ist schon echt krass, auf welchem Niveau der fährt, dann hat er auf jeden Fall eine ganz große Karriere vor sich, wo ich nur immer skeptisch bin und daran sind schon so viele französische Hoffnungen zerbrochen. Ist einfach dieser Druck, der dann aufgebaut wird, auf so einen jungen Fahrer. Er kann damit offenbar sehr, sehr gut umgehen. Also ist ein extrem selbstbewusster Fahrer und fordert das teilweise sogar ein. Aber ob das auf lange Sicht so funktioniert, muss sich erstmal noch zeigen. Auf jeden Fall in dem Team, denke ich, Decathlon AG Désilat Mondial, die werden alles tun, um ihn langfristig zu halten und das Team auch um ihn herum aufzubauen.
Und dann kann man ihm nur die Daumen drücken. Ich meine, ich würde mich ja auch für einen französischen Toursieger mal wieder. Was wäre das für eine Geschichte? Also, man hat ja schon, ich will nicht sagen Mitleid mit den Franzosen, gerade als Deutscher muss man es nicht haben, weil wir sind ja auch nicht sehr gesegnet damit in den letzten Jahren. Aber den Franzosen würde es ja so unfassbar gut tun. Und vielleicht sollten wir diesen Punkt dann auch nutzen, um mal auf die französische Rundfahrt zu gucken, die Tour de France, wie sie die im kommenden Jahr gestaltet wird.
Ja.
Ich würde es jetzt nicht Etappe vor Etappe machen. Das ist, glaube ich, dann schon ein bisschen zu detailliert jetzt. Das haben wir bis dahin wieder vergessen. Aber Start in Barcelona, also erstmal ein paar Tage, ich glaube 3 Tage, geht es durch Frankreich. Dann der
Also in
erste
Spanien.
Spanien, was sag ich, Frankreich, Barcelona in Frankreich.
Katalonien, um genau zu sein.
Katalonien, um genau zu sein, sagt keinem Katalan, er ist Spanier. Ja, ich glaube, Mannschaftszeitfahren auch in Barcelona, ne? Kann das sein?
Genau, erste Etappe mit diesem neuen Mannschaftszeitfahrformat, wo dann der erste Fahrer des Teams die Zielzeit für das Team auslöst und jeder Fahrer dann danach aus dem Team einzeln die Zeit für die Gesamtwertung notiert bekommt.
Ja, aber mit Anstieg hinten, also ich mag das, ich war mal in dem Olympiastadion, also dem von 1992. Da ist, glaube ich, so die Ziel, da haben sie das Ziel, werden sie das Ziel aufbauen in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß gar nicht genau, wie man das da machen will, aber wir werden schon einen Weg finden. Dann geht es ein bisschen ja, Tarragona, das ist ja alles da auch nach Katalonien.
Und dann schon in die Pyrenäen, also erste Woche in den Pyrenäen, aber auch nicht, ja, nicht so richtig die ganz schweren Etappen. Also klar, diese, um mal eine rauszugreifen, das ist die Etappe Nummer 6, die führt nach Gavarnie-Gédré und geht auch über den Col du Tourmalet. Also, aber das zum Schluss ein Anstieg mit 19 Kilometern bei 4% eignet sich jetzt nicht so wirklich dafür, für den ganz großen Schlagabtausch so früh in der Tour.
Ja, wer weiß, ne? Also dieser alte Satz, die Fahrer machen die Tour, ist natürlich abgedroschen bis zum geht nicht mehr. Aber das ändert nichts daran, dass er wahr ist, ne? Man stelle sich vor, dass wie auch immer, warum auch immer, ein Evenepoel an Platz 1 liegt. Vor, ne, Mannschaftszeitfahren hat er alleine gewonnen, 2 Minuten vor seinem eigenen Team angekommen. Und liegt warum auch immer 2 Minuten vor. Lipowitz auf 2. Er hat sich an Evenepoel sehr lange dranhängen können. So, und ein Pogacar muss mal aufholen. Und der ist dann sauer und holt richtig einen raus. Ich möchte nicht zu viel Geld auf dieses Szenario wetten, aber who knows?
Ja,
skeptisch
sehr optimistisch gedacht. Ich glaube eher, dass vielleicht, wenn überhaupt, dann Pogacar da am Tourmalet losfährt.
Mhm. Ja, klar, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn er zurückliegen würde, wird das, glaube ich, ein bisschen erhöhen, dass er da unter Druck gesetzt wird. Nach den Pyrenäen geht's dann, wo hatte ich? Ich hatte eben die Karte, aber ich habe hier, ist ja verschlagen. Geht's dann erstmal so ein bisschen rumgedingselt durch Mittelfrankreich? Oder was nennt man das, Mittelfrankreich?
Ja, Highlight ist so ein bisschen Zentralmassiv.
Ja.
Das Highlight, diese Etappe nach Le Lioran. Oh,
die Etappe Nummer 10.
So ziemlich das identische Finale mit dem, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, 2024, die Etappe, wo Pogacar recht früh angegriffen hat und dann das eines von wenigen Malen war, wenn nicht gar das einzige Mal, dass er wieder eingeholt wurde von Vingegaard und der ihn dann abgesprintet hat, wo er dann diesen Hungerast, glaube ich, auch hatte. Das ist so das Highlight, sage ich mal, der zweiten Woche. Klar, da gibt es dann noch so später die Vogesen kommen dann und noch eine Bergankunft an dem Sonntag. Aber es konzentriert sich dann doch schon extrem viel auf die dritte Woche.
Die fängt dann an mit Etappen, also ne, da oben den Le Markstein, Mühlhaus, Belfort und so weiter, das lassen wir mal außen vor. Aber dann gibt es ab Etappe Nummer 15 geht es im Prinzip nur noch durch die französischen Alpen, mehr oder minder. Und da wird dann das, also ne, das ist dann die Etappe vor dem Ruhetag. An dem Sonntag ist die Etappe von Champagnole auf das Plateau de Solaison. Dann der Ruhetag und dann geht's in die letzte Woche. Das war im Vorgespräch, wo ich das schon mal erwähnte, mit zweimal unter anderem Alpe d'Huez, also am vorletzten und am vorvorletzten Tag. Was hältst du davon, zweimal diesen Berg da zu fahren?
Die Anfahrt ist natürlich unterschiedlich. Also das muss man dazu auch sagen. Auf der 19. Etappe fährt man klassisch die 21 Kurven nach Alpe d'Huez hoch, diese 13 Kilometer über die Serpentinen. Die Etappe ist aber, ich will nicht sagen leicht, aber wenn man das vergleicht mit anderen Alpe d'Huez Etappen, die wir schon gesehen haben, wo vorher irgendwie Galibier und Madeleine drin waren, es ist dieses Jahr auch mit 128 Kilometern extrem kurz und ich würde mal fast schon so sagen, eine Einladung für irgendeinen Fahrer zu versuchen, den Rekord in Alpe d'Huez zu brechen, weil mit dem Vorprogramm könnte das durchaus sein, dass da einer schneller als Pantani hochfährt.
Ich sag dir gleich, warum nicht.
Okay. Und die zweite, diese Etappe 20 ist natürlich die Königsetappe der Tour. Bisschen andere Anfahrt in Richtung Alpe d'Huez, diesen Col de Sarenne. Den ist man 2013 schon mal gefahren, aber damals sozusagen vom klassischen Alpe d'Huez Anstieg runter. Mhm. Diesmal geht's den andersrum hoch und vorher noch Croix de Fer, Telegraph, Galibier.
Absolut fantastische Etappe.
Fantastische Etappe, aber ich fürchte so ein bisschen, dass da die Tour schon, oder dass es nicht aufgeht, was sich die Tourveranstalter da gedacht haben, nämlich, dass es bis zum Schluss spannend ist, sondern dass es da mehr oder weniger schon entschieden ist.
Also zwei Anmerkungen meinerseits oder drei, vielleicht sogar vier. Ich mache mal eine Vorbemerkung dazu, was ich irgendwie extrem, also ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Meine große Sorge ist einfach, wir haben ja in Alpe d'Huez, und das ist auch gleichzeitig das Argument, warum es keine neue Bestzeit geben wird. Wir haben doch in Alpe d'Huez immer schon, nicht immer schon, aber in den letzten Jahren immer das Problem, dass das Fantum dort wirklich auf die Spitze getrieben wird. Ne? Also es gibt ja Mont Ventoux vielleicht noch, aber ansonsten ist Alpe d'Huez für mich so ein bisschen der Inbegriff dessen, was am Berg Party und los geht's. Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich einen Gefallen mit tut, das zwei Tage hintereinander zu tun, weil, seien wir mal ehrlich, derjenige, der bei meinem vorletzten Tag irgendwo bei Kehre 19 steht, der wird auch am nächsten Tag entweder bei, ich nenne es jetzt mal die Rückanfahrt, Col de Sarenne, spricht man das aus?
Sarenne.
Der wird entweder am nächsten Tag darüber wandern und dann dort stehen, oder der wird am nächsten Tag beim Galibier stehen. Auf jeden Fall wirst du von, sagen wir mal, wie viele Zuschauer waren da immer die Rede? War da nicht mal eine Million die Rede, die da am Berg
500.000
stehen?
500.000. 750.000,
ja. Von den 500.000, die am ersten Tag bei Alpe d'Huez stehen, sind doch am nächsten Tag 300.000 noch da.
Naja, ist dann halt auch so ein bisschen logistisch die Frage, wie
Genau,
kommst du
wo packst du
dahin?
die hin?
Nicht, wo packst du die hin, sondern wie können die sich von A nach B auch bewegen? Also ich kann mir vorstellen, dass es, außer du bist wirklich mit dem Fahrrad unterwegs, schwierig wird,
Ja, absolut.
von Tag A, vom klassischen Alpe d'Huez-Anstieg auf diesen Col de Sarenne zu kommen.
Überhaupt kein Problem.
Das werden die wenigsten machen, also von
Das
daher.
machen viele. Wart mal ab. Also, ich bin ja den Col de Sarenne runtergefahren. Ich bin ja nach Alpe d'Huez hoch und dann den Col de Sarenne runtergefahren. Was glaubst du, wie viel Verrückte sich ein Zelt in den Rucksack packen und am erst, also, ne, hier. Ich möchte gerne eines Besseren belehrt werden. Ne? Ich hoffe, dass meine Befürchtungen nicht wahr werden. Aber naja, sagen wir mal so, Alpe d'Huez 21 Kehren, die fahren eine Stunde hoch. Wenn du da hoch wanderst, brauchst du auch nur 3 Stunden maximal. Und auf der anderen Seite wanderst du wieder runter und dann schlägst du dein Zelt da irgendwo im Berg auf und wartest dann auf den nächsten Tag. Ich befürchte, dass du sowas erleben wirst. Und das nicht mit einer Person, sondern und das mit Tausenden. Da habe ich wirklich ein
Ja, im
bisschen.
Zweifel, also ich glaube, wenn das, das hat auch wahrscheinlich die Tourorganisation natürlich
Ich hoffe
auf
es.
dem Ze auf
Ich
dem
hoffe es
Zettel, und
sehr.
im Zweifel müssen sie halt mehr von der Strecke noch abgittern. Aber
Ja,
auch
mir
das
geht's.
hat man ja gesehen, jetzt bei der Vuelta hält Idioten nicht davon ab, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage,
Na, ja.
auf die Strecke zu rennen und irgendwie die Fahrer zu gefährden.
Es geht mir da, also ich glaube, dass deswegen vielleicht dieses Jahr noch mehr kommen als sonst, weil ich kann mir auch vorstellen, Alpe d'Huez oben ist ja eigentlich ein Skisportort. Also da gibt es halt Hotels. Vielleicht machen da auch mal mehr, noch mehr auf, als sonst schon aufhaben im Sommer an den Tagen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also, als ich da war, war da alles zu. Vielleicht werden sich da viele einquartieren, aber ich habe ein bisschen Sorge vor dieser großen Menschenmenge, die dann da bleiben möchte. Und ne, machen wir uns nichts vor, selbst wenn von den 500.000 nur 200.000 den Gedanken haben, ich bleibe da. Jetzt stell dir mal vor, die 200.000 bleiben da, wollen irgendwo da in den Wäldern übernachten oder mit Zelten oder sonst etwas. Was ist denn, wenn da ein Unwetter passiert oder so? Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Also das hat mich so ein bisschen Sorgen.
Endet die Etappe auf dem Galibier, ist doch auch gut.
Ja, stehen 200.000 am Col de Sarenne und sie enden vorher. Ja,
Hatten wir doch schon mal,
ja,
also
ja.
als Bernal die Tour gewonnen
Genau.
hat.
Ansonsten die Anfahrt zum Col de Sarenne, ich bin da wie gesagt runtergebrettert. Was heißt runtergebrettert? Eher runtergeschlichen, glaube ich. Ich kann mir, das wird, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das wird, glaube ich, eine schöne Anfahrt. Ich glaube, die werden wir nicht zum letzten Mal sehen. Und mit ne, Telegraph Galibier, die liebe ich ja eh. Und Col de Sarenne, das wird einfach ein Tag wie gemacht für den Radsport. Wenn das mit den ganzen Leuten da an dem Berg geht. Da mache ich mir, also so mache ich mir keine Sorgen. Die Menschen sind alles erwachsene Menschen, die meistens wissen, was sie tun. Aber das wird schon eine interessante Nummer, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja. Und dann Paris, ähnlich wie in diesem Jahr, mit ein bisschen mehr, sage ich mal, Abstand von dem letzten Mal Montmartre bis ins Ziel für die Sprinter, um gegebenenfalls noch zurückzukommen. Ja, aber die haben da nicht viel in der dritten Woche mehr zu bestellen, die Sprinter. Also auch Paris wird wieder schwierig. Was, by the way, auch für mich einer der Radsportmomente des Jahres war, diese Überfahrt Montmartre als Van Aert Pogacar abgehängt hat.
Ja, das stimmt. Ja, das auch auf jeden Fall. Einer der Momente auch noch fällt mir gerade wieder ein des Radsports sein, als Van Aert und Van Aert war dann an vielen Momenten noch beteiligt, das muss man so sagen. Wie war das nochmal? Als er Yates gezogen hat beim Giro. Als jetzt auf ihn raufgefallen ist. Aber das war ja, das, ja, okay, das gehört ja eigentlich zu dem Moment dazu vorher eigentlich. Also, das ist Schwachsinn. Aber das Van Aert auch wieder da in den Entscheidungen zeigt auch, wie wertvoll immer noch ein Van Aert ist. Für mich auch einer der Fahrer irgendwie
Absoluter
die Saison.
Teamplayer, ja.
Ja.
Also
Also, dafür müsste
vielleicht.
es mehr geben. Es müsste mehr, seid mehr wie Wout. Das ist, ja. Haben wir noch was?
Ja, also ich finde, freue mich fast schon ein bisschen mehr noch auf die Strecke der Frauentour, die auch parallel sozusagen in derselben Veranstaltung präsentiert wurde. Die Frauen nächstes Jahr zum ersten Mal auf dem Mont Ventoux.
Ja, das wird.
Und das finde ich auch sehr gut bei dem Konzept, seitdem man die 2022 ins Leben gerufen hat, dass man jedes Jahr so ein, sage ich mal, Eckpfeiler oder so ein Monument der Tour de France aus den Bergen herausgreift. Erst war es Planche de Belfi, dann der Tourmalet, Dann Alpe d'Huez, Col de la Madeleine, nächstes Jahr dann Mont Ventoux und da herum sozusagen diesen Spannungsbogen des Rennens auch aufbaut. Und auch sonst finde ich die Strecke, ja, also es ist jetzt wenig, sage ich mal, für Sprinterinnen dabei, auch die kommen mir ein bisschen kurz, aber sonst doch sehr offen die Etappen. Ist auch ein Zeitfahren dabei. Also ich denke, bei Betrachtung dieser 9 Etappen wird es da lange spannend bleiben.
Ja, und ist der Start in Fransch in der Schweiz? Ist
Ja,
das in Lausanne, ne?
genau.
Übrigens, wenn was heißt blöde Randbemerkung? Lausanne, immer wieder schön, kann ich jedem nur empfehlen, das Museum im Olympischen, also da ist ja der Sitz des IOC, glaube ich, ne? Und da gibt es ein olympisches historisches Museum. Also so alles Mögliche. Kann ich wirklich nur empfehlen. War ich mal vor etlichen, oh Gott, ey, wenn ich gerade überlege, wie lange das her ist. 30 Jahren, fast vor 30 Jahren mal.
Gibt's das Museum noch?
Gibt's Lausanne noch? Boah, ich wurde in Lausanne über den Tisch gezogen. Richtig, da hat mich einer abgezockt, weil ich mit der Kohle nicht. Also,
Ich dachte schon wegen Roaminggebühren.
nee, das zieht sich auch hier bei uns wie ein roter Faden. Ist mir bestimmt auch schon passiert, aber da gab es noch keine Handys, da wurde ich schon abgezockt. Doch, gab schon. Hatte ich denn eins? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das mit den Schweizer Franken, die haben mir so ein Wechselgeld, haben mich so beschissen. Aber naja, man war dumm, man war jung, dumm und hat es auch irgendwie überlebt. Gut. Ich sag mal so, wir haben eine Stunde jetzt dafür, dass wir eigentlich kaum Themen hatten. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Zum Wiedereinstieg.
Absolut.
Ich würde sagen, wir haben jetzt Anfang November, Tag der Aufnahme, nur dass wir das mal immer wieder sagen, oder sage ich gerne, weil es könnte sich ja heute Nacht irgendwas ereignen und ihr sagt, warum haben die nicht so gesprochen? Heute ist der, ich gucke auf meine Uhr, 4. November, veröffentlicht wahrscheinlich 5. oder 6. November. Boah, wir gucken mal, ne, so alle 3, 4 Wochen mal so eine kleine Wasserstandsmeldung geben, bis die Saison wieder losgeht. Vielleicht ein bisschen cross was erzählen, was da so passiert ist. Wenn wir können ja mal gucken, dass wir auf jeden Fall was machen, wenn wir das Programm von Wout und Mathieu gelesen oder selber geschrieben haben. Was in
Ihr
diesem Fall
fahrt
ja
bitte
sogar.
da. Ihr fahrt auf jeden Fall da.
Ja, genau. Und dann gucken wir weiter. In diesem Sinne, es war schön, wieder zu euch geredet zu haben. Nächste Woche wird der nächste Snack aufgenommen. Da sind wir dann auch wieder in der Spur. Und ja, gehabt euch wohl. Fahrt drinnen wie wir oder draußen, wie an den schönen Tagen wir draußen fahren. Und macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.